Taufe. Die Taufe ist ein häufig erwähntes Thema im Neuen Testament. Sie ist viel mehr als nur eine religiöse Zeremonie. Sie ist eine äußerlich sichtbare Handlung von größter Bedeutung für diejenigen, die ihre Beziehung zu Gott ernst nehmen. Wenn wir das Neue Testament lesen, stellen wir fest, dass es verschiedene Arten der Taufe gibt. Die erste begegnet uns bei Johannes dem Täufer und wird als Taufe der Buße bezeichnet. Diese wurde durch die Taufe im Namen Jesu ersetzt. Die Bibel erwähnt außerdem eine dritte Taufe, nämlich die Taufe mit dem Heiligen Geist. Fangen wir mit Johannes dem Täufer an.
Johannes der Täufer. Johannes war die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Seine Aufgabe war es, das Volk vorzubereiten und ihnen Jesus zu zeigen. Dies tat er, indem er das Volk zur Umkehr aufrief und sie aufforderte, sich taufen zu lassen. Vor der Zeit des Johannes gab es so etwas wie die Taufe nicht. Die Leute müssen gedacht haben, warum, was soll das bedeuten? So etwas haben wir noch nie gemacht. Es war für sie ein seltsamer neuer Brauch.
Johannes, der Sohn eines jüdischen Priesters, hatte vielleicht die Bräuche im Sinn, die mit dem Betreten des Tempels verbunden waren, wo Gott wohnte. Die Priester jener Zeit wuschen sich vor dem Treffen mit Gott im Haus des Herrn zeremoniell, indem sie ihre Hände in ein Becken mit Wasser tauchten. Dies war ein Symbol der Reinigung, nicht körperlich, sondern geistlich, vor dem Herrn. Wegen der Heiligkeit Gottes und seines Hasses gegen die Sünde mussten die Priester rein sein, um ihm begegnen zu können. Ohne Reinigung konnten sie sich dem Herrn nicht nähern.
Johannes nahm nun dieses Bild der Reinigung und wandte es auf alle Menschen an. Es waren nicht nur die Priester, die gereinigt werden mussten, sondern jeder, der dem Herrn begegnen wollte.
Johannes nannte diese neue Zeremonie die Taufe der Umkehr. Und er ging in die ganze Gegend um den Jordan und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden.
Lukas 3,3 Vor seinem Jesu kommen hatte Johannes dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Umkehr verkündigt.
Apostelgeschichte 13,24 Bevor Johannes sie jedoch taufte, gab es etwas, das sie zuerst tun mussten.
Lies die folgenden Verse.
Und sie ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden.
Matthäus 3,6 Und ganz Judäa und alle Leute aus Jerusalem zogen zu ihm hinaus und ließen sich im Jordan von ihm taufen, wobei sie ihre Sünden bekannten.
Markus 1,5
Warum Umkehr? Warum Bekenntnis? Weil unser Herr ein heiliger Gott ist, der verlangt, dass wir heilig sein müssen, wenn wir uns ihm nähern wollen.
Bekennen bedeutet im biblischen Zusammenhang zuzugeben und öffentlich auszusprechen, was wir gesagt, getan oder gedacht haben, das falsch war.
Umkehren heißt, sich von unserer Sünde Gott zuzuwenden. Es ist eine 180-gradige Wendung in der Richtung unseres Lebens.
Beispiel zeigen, Johannes taufte diejenigen, die ihre Sünden bekannten, als Zeichen an die Gemeinschaft, als Zeugnis für andere, dass sie umgekehrt waren, dass sie ihr Leben ändern.
Manche Menschen kamen jedoch zu Johannes, bereuten aber nicht wirklich.
Vielleicht wollten sie sich taufen lassen, weil sich auch andere taufen ließen.
Vielleicht dachten sie, das sei das geistlich Populäre zu tun.
Er sagte ihnen, dass sie mehr tun müssten als eine religiöse Handlung.
Als sie fragten, was sie tun sollten, gab Johannes ihnen einige konkrete Beispiele.
Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen.
Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewarnt, dem kommenden Zorn zu entfliehen?
Bringt nun Früchte, die der Umkehr würdig sind.
Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater.
Denn ich sage euch, Gott vermag, Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.
Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt.
Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Und die Volksmenge fragte ihn, was sollen wir denn tun?
Er antwortete ihnen und sprach, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso.
Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Auch Soldaten fragten ihn, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und begnügt euch mit eurem Sold. Lukas 3, 7-14. In gewissem Sinn sagte Johannes, es genügt nicht, eure Sünden mit dem Mund zu bekennen, sondern ihr müsst es durch eure Taten beweisen. Die Folge muss ein verändertes Leben sein. Umkehr bedeutet, dass wir aktiv werden.
Wir lesen später über die Taufe des Johannes. Und Paulus sprach, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, das heißt an Jesus. Apostelgeschichte 19,4. Später, als Jesus erschien, kam er zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Johannes war verwirrt darüber, warum Jesus getauft werden wollte. Jesus hatte keine Sünde, von der er umkehren musste, und benötigte keine Vergebung, denn er war ohne Sünde.
Warum also getauft werden? Jesus wollte sich in jeder Hinsicht mit den Sündern identifizieren und dennoch ohne Sünde bleiben.
Jesus aber antwortete ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihm bleiben. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, 15-17. Die Taufe Jesu war ein Zeichen des Gehorsams gegenüber seinem Vater. Sie war auch eine Bestätigung für alle Anwesenden, durch den Vater selbst, dass Jesus der Sohn ist. Sie war ein Auftrag für den Beginn seines Dienstes und ein Beispiel, dem wir folgen sollen.
Kurz darauf setzte Jesus den Dienst fort, den Johannes der Täufer begonnen hatte. Seine Botschaft war dieselbe. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4,17. Seine Methode war ebenfalls dieselbe wie die von Johannes. Diejenigen, die auf seine Botschaft der Umkehr reagierten, wurden getauft, wobei es tatsächlich nicht Jesus selbst war, der taufte, sondern seine Jünger. Tatsächlich gab er allen seinen Jüngern ein Gebot. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Markus 16, 15-16. Aus dieser Aussage können wir eine Fortschreitung erkennen. Zuerst muss jemand das Evangelium verkündigen. Zweitens muss eine Person das Evangelium hören. Drittens muss sie es glauben. Das Glauben an das Evangelium schließt den Aspekt der Umkehr von den Sünden mit ein. Glaube erfordert Handlung. Viertens sollen sie getauft werden. Dieser gesamte Prozess führt zu dem Ergebnis, dass sie gerettet werden.
Eines ist klar.
Jesus sagte nicht, dass diejenigen verurteilt werden, die nicht getauft sind, sondern vielmehr diejenigen, die nicht geglaubt haben. Mit anderen Worten, die Taufe rettet die Menschen nicht, sondern der Glaube und die Antwort auf das Evangelium tun es.
Die Taufe ist daher ein Schritt des Gehorsams. Jeder, der geglaubt und seine Sünden bekannt hat, muss den nächsten Schritt tun, die Taufe. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss zuerst reifer als Christ sein. Ich habe die ganze Bibel noch nicht gelesen. Es gibt noch Dinge in meinem Leben, an denen ich arbeiten muss. Diese Dinge sind gut und du solltest daran arbeiten, aber sie sind keine Voraussetzungen für die Taufe. Die Taufe ist im Christentum keine Option. Du kannst, wenn du willst, aber du musst nicht. Sie ist ein Gebot.
Schauen wir uns die erste evangelistische Predigt und Taufe in der frühen Kirche an. Es war 40 Tage, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, und die Jünger warteten und beteten um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Plötzlich, während ihres Treffens, wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Menschen aus aller Welt hörten die Jünger in anderen Zungen sprechen, in Sprachen, die sie nie gelernt hatten,
und Gott preisen.
Die Menge hatte unterschiedliche Meinungen darüber, was das bedeutete. Einige dachten, sie seien betrunken, andere waren sich nicht sicher, was sie davon halten sollten. Da predigte Petrus eine kraftvolle Botschaft und erklärte am Pfingsttag den Dienst Jesu.
21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, den Gott vor euch ausgewiesen hat, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst.
23. Diesen Jesus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes dahingegeben wurde, habt ihr durch die Hände gesetzloser Männer ans Kreuz geschlagen und getötet.
24. Gott aber hat ihn auferweckt, nachdem er die Schmerzen des Todes aufgelöst hatte. Denn es war unmöglich, dass er von ihm festgehalten wurde.
25. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke.
26. Darum freute sich mein Herz, und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird auf Hoffnung wohnen.
27. Denn du wirst meine Seele nicht dem Hades überlassen, noch zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sieht.
28. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht.
29. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bis heute bei uns.
30. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid zugesagt hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen.
31. Hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus gesprochen, dass er nicht dem Hades überlassen wurde und auch sein Fleisch die Verwesung nicht sah.
32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen.
33. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und von dem Vater die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr seht und hört.
34. Denn David ist nicht in die Himmel aufgefahren. Er selbst aber sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten.
35. Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße.
36. So soll nun das ganze Haus Israel gewiss erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln.
Brüder, was sollen wir tun?
38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße.
Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
39. Denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird.
40. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie, indem er sprach, rettet euch aus diesem verkehrten Geschlecht.
41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan.
Petrus' erste Predigt enthielt alle grundlegenden Elemente des Evangeliums.
Er überzeugte die Menge durch viele Schriftstellen, sprach von ihrer Trennung von Gott, ihrem sündigen Zustand, dem Grund für Jesu Tod, seiner Auserstehung und Himmelfahrt und vor allem von der Reaktion, die notwendig war, wenn sie gerettet werden wollten.
Ihr müsst den Namen des Herrn, Jesus Christus, anrufen.
Vb 21. Jesus von Nazareth wurde von Gott gesandt und vollbrachte mächtige Zeichen und Wunder.
Vb 22. Jesus wurde gekreuzigt.
Vb 23. Er wurde von Gott, dem Vater, auferweckt.
Vb 23. Er wurde zur Rechten Gottes erhöht.
Vb 33. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht.
Herr, Chef, der das Sagen hat, Christus, der Gesalbte, gesalbt, um zu vergeben, zu heilen, zu retten.
Vb 36. Tut Buße.
Vb 38. Lasst euch taufen.
38. Er erzählte seinen Zuhörern vom Leben, Tod und der Auferstehung Jesu und dass sie Sünder waren, die keine richtige Beziehung zu Gott hatten. Die Menschen hörten zu und fragten ihn, was sollen wir tun?
Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2,38. Diejenigen, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an jenem Tag wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Apostelgeschichte 2,41. Beachte, dass es keine Ausnahmen gab. Petrus sagte, jeder von euch. Diejenigen, die nicht erstens seine Botschaft annahmen, zweitens Buße taten und drittens die Taufe empfingen, wurden an jenem Tag nicht zu ihrer Zahl hinzugefügt. Anders gesagt, sie wurden nicht zu den Jüngern Jesu gezählt. In jedem biblischen Bericht über die Taufe erkennt man ein bestimmtes Muster. Erstens, die Sünder werden mit ihrer Sünde konfrontiert. Das geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums. Zweitens, die Sünder tun dann Buße, öffnen ihr Herz, sie nehmen die Botschaft an oder glauben. Praktisch heißt das, sie bekannten, dass sie Sünder waren und bereuten. Drittens, nach dieser Herzensänderung wurden sie dann getauft. Mit anderen Worten, die Taufe ist eine Reaktion auf das Evangelium, ein Schritt des Gehorsams gegenüber Gott, der aus einer neuen Beziehung zu ihm hervorgeht. Es gibt keine lange Wartezeit von Monaten oder Jahren.
Die Taufe ist ein Nachspielen des Begrabenseins und der Auferstehung. Wir werden für unser altes Leben tot und zu einem neuen Leben auferweckt. In der Bibel werden diejenigen, die getauft werden, immer im Wasser untergetaucht. Man geht hinab ins Wasser und kommt aus dem Wasser wieder heraus. Sie wurden nicht mit Wasser besprengt, noch wurde Wasser über sie gegossen. Die Taufe ist kein Akt, um einer Kirche beizutreten oder einem bestimmten Kirchenleiter zu folgen. Wir werden nicht im Namen einer Kirche oder einer Person gekauft, sondern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte jeder Person hier ein paar Fragen stellen. Erstens, hast du deine Sünden bekannt und bereut? Zweitens, hast du dich im Glauben Jesus zugewandt? Drittens, ist Jesus der Herr deines Lebens? Folgst du seinen Anweisungen für dein Leben? Viertens, bist du aufgrund deines Glaubens, deines Bekenntnisses und deiner Reue getauft worden?